NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Die Situation in der Türkei ist brisant. Nach den Terroranschlägen in Istanbul greift die türkische Polizei durch. Politiker der pro-kurdischen Partei HDP sind heute reihenweise festgenommen worden. Dazu haben wir gleich Informationen und den Kommentar. Wir informieren Sie außerdem über das Sicherheitskonzept der Kölner Polizei für die bevorstehende Silvesternacht. Und Sie bekommen Einzelheiten aus einem Bericht, den die Kirchen heute vorgelegt haben. Da geht es um deutsche Rüstung. Exporte auch in Diktaturen. Als erstes aber die Sorge vor Wahlmanipulationen. Der US-Geheimdienst CIA geht davon aus, dass russische Hacker die Präsidentschaftswahl in den USA beeinflusst haben. Und deutsche Stellen befürchten, dass Hacker 2017 ebenfalls versuchen werden, die Bundestagswahlen im Herbst zu manipulieren. Das war heute Thema in Berlin. Von dort Katrin Brandt.
Renate Künast nutzt die sogenannten sozialen Netzwerke. Und die Abgeordnete der Grünen weiß auch, wie sich ein Kübel Häme anfühlt, wenn beim Twittern in der Eile mal was durcheinander geht. Aber was da vorige Woche passiert ist, war etwas ganz anderes.
Ist schon ein komisches Gefühl, wenn man merkt, und dann behauptet jetzt jemand was, eine Geschichte, die ich nicht gesagt habe. Ich habe mich zum ganzen Thema bis dahin gar nicht geäußert. Und das Schlimmste dabei ist, wie schwer es ist, diesen Satz wieder rauszukriegen. Ja.
Auf Facebook-Seiten wurde behauptet, die Grüne habe sich sehr verständnisvoll über den Tatverdächtigen geäußert, der eine Studentin in Freiburg ermordet haben soll. Doch das Zitat war frei erfunden. Künast erstattete Anzeige und schaffte es, dass nach 3 Tagen die Einträge von Facebook gelöscht wurden. Fake News, also gefälschte Nachrichten, heißt das Phänomen, mit dem sich die Politik und Experten in wachsender Dringlichkeit beschäftigen. Schließlich ist nächstes Jahr Bundestagswahl, sagt Arne Schönbohm, Leiter des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie, BSI.
Deutschland ist eines der wichtigsten, der mächtigsten, der einflussreichsten Länder innerhalb der Europäischen Union. Von daher ist davon auszugehen, dass es verschiedene interessierte Partner gibt, die versuchen, den Wahlkampf in die eine oder in die andere Richtung zu beeinflussen. Und dafür gibt es eine Vielzahl von Mitteln, wahrscheinlich auch Cyberangriffe, wahrscheinlich auch Manipulationen der öffentlichen Meinung. Wir bereiten uns massiv darauf vor.
Der Bundestag wurde voriges Jahr von Hackern angegriffen. Diesen Sommer traf es unter anderem die CDU-Zentrale. Die Spuren führen nach Russland. Das BSI berät deshalb die im Bundestag vertretenen Parteien, wie sie ihre Netze sicherer machen können. Die Parteien selbst wiederum überlegen, welche Regeln sie für das ungeregelte Internet aufstellen sollten. Für die Strafverfolgung von Fake News fehle die rechtliche Grundlage, sagte Stefan Meyer von der CSU dem Tagesspiegel. Das müsse sich ändern. Katja Kipping von der Linken forderte heute:
Ich meine, dass für Twitter, Facebook und Co. ähnliche Regeln gelten sollten wie für die öffentlich-rechtlichen Medien. Also es braucht einen Ehrenkodex und dazu gehört auch, dass man erreichbar ist, um Falschmeldungen nachzustellen.
Die Parteien selbst sollten sich auf ein Fairness-Abkommen für den digitalen Wahlkampf verpflichten, forderte Thorsten Schäfer-Gümbel. Für die SPD sei klar,
dass wir manipulative Social Boots ablehnen, also Möglichkeiten technisch den Eindruck zu erwecken, dass es irgendwo Positionen gäbe. Genauso wie wir das bewusste Verbreiten von Falschmeldungen, sogenannten Fake News, ablehnen.
Die anderen Bundestagsparteien sehen das genauso und schauen nun auf den Wahlkampf-Neuling AfD. Ende Oktober meldete der Spiegel, die Partei wolle Social Bots einsetzen, also Programme, die automatisierte Botschaften verbreiten. Quelle? Vorstandsmitglied Alice Weidel. 2 Tage später dementierte Weidel, die AfD werde keine Bots einsetzen, die in ihrem Namen automatisiert posten. Cem Özdemir, Parteichef der Grünen, fragt sich deshalb:
Ich will von der AfD wissen, gilt ihre Loyalität Deutschland oder gilt ihre Loyalität im Zweifelsfall Herrn Putin? Wer hier Politik machen möchte, muss seine Antennen in dieses Land richten, nicht irgendwo anders hin.
Bericht war das von Katrin Brandt. Jetzt ins Ausland. Die syrische Stadt Aleppo ist zwar größtenteils nur noch ein Trümmerfeld, aber der Krieg dort ist noch nicht zu Ende. Im Gegenteil. Syrische Regierungstruppen rücken weiter vor und erobern, wie wir hören heute, einen Häuserblock nach dem anderen zurück. Carsten Kühntop, Ost-Aleppo war ja mehrere Jahre in der Hand von Rebellen. Ist es damit jetzt vorbei?
Ich denke ja, meiner Meinung nach ist es nicht mehr eine Frage von Tagen, bis die Rebellenenklave verschwunden sein wird, bis Assad wieder ganz Aleppo in seiner Hand hat, sondern das ist wirklich nur noch eine Frage von Stunden. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die ja der Opposition nahesteht, die hat heute gesagt, dass der Kampf um Aleppo sein Ende erreicht habe und dass man einen vollständigen Zusammenbruch der Rebellengruppen erlebe. Und ein syrischer General, also die andere Seite in diesem Konflikt, der hat von einer Endphase gesprochen, in der man jetzt angekommen sei, und hat gesagt, die Aufständischen müssten entweder aufgeben oder sterben.
Was bedeutet all das für die Zivilbevölkerung in Aleppo?
Das mag man sich wirklich nicht vorstellen. Es muss fürchterlich sein, zwischen diesen Fronten festzusitzen. Die Russen haben heute gesagt, dass in den vergangenen Tagen etwa 100.000 Zivilisten Ost-Aleppo verlassen hätten. Das würde aber bedeuten, dass noch immer viele 10.000 Menschen in dieser winzigen Rebellenenklave festsitzen. Was sie erleben, ein Reuters-Reporter, der die Nacht in Ost-Aleppo verbracht hat, der hat gesagt, die ganze Nacht über sei der Granatenbeschuss weitergegangen. Die Granaten seien im Minutentakt praktisch eingeschlagen. Und den Tag über haben wir im Kurznachrichtendienst Twitter gelesen, wo sich Menschen aus Ost-Aleppo verabschiedet haben. Sie haben gesagt, das ist jetzt der letzte Tweet. Auf Wiedersehen. Ganz offensichtlich im Bewusstsein, dass man womöglich stirbt in den nächsten Stunden.
Oppositionsgruppen sprechen heute von Massenverhaftungen und Exekutionen in den Gebieten, die die syrische Armee zurückerobert hat. Ist das glaubhaft?
Ich denke ja. In der vergangenen Woche bereits haben die Vereinten Nationen mitgeteilt, dass mehrere hundert Männer, die Ost-Aleppo verlassen hatten und in den Westteil der Stadt gewechselt waren, also der ja von der Regierung kontrolliert wird, dass diese Männer verschwunden sind, spurlos verschwunden sind in den letzten 7 oder 14 Tagen. Das sind alles Männer unter 50 gewesen, im kampffähigen Alter. Und die Vereinten Nationen haben gesagt, dass die syrische Regierung da eine Vorgeschichte habe. Eine Vorgeschichte von Terror, von willkürlicher Haft und von dem Verschwindenlassen von Menschen. Das, glaube ich, erklärt auch, wieso nach wie vor so viele Rebellen weiterkämpfen und wieso auch viele Zivilisten offensichtlich dieses Gebiet nicht verlassen möchten, weil sie ganz große Angst vor Repressalien haben.
Carsten Kühntop war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info zur Situation in Aleppo. Vielen Dank. Seien wir ehrlich, viele in der EU hatten gehofft, dass das Regime von Diktator Assad in Syrien gestürzt wird. Und auch europäische Außenminister haben das womöglich so gesehen. Die Lage ist inzwischen anders, haben wir uns eben berichten lassen, zumindest aus Aleppo. Das Regime gewinnt offenbar wieder die Oberhand. Und das erfahren die EU-Außenminister natürlich auch. Die haben heute erneut über den Krieg in Syrien beraten. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Was den blutigen Bürgerkrieg in Syrien anbelangt, so fällt es den EU-Verantwortlichen schwer, ihre Frustration, ihre allgemeine Ratlosigkeit zu verbergen. Alle jüngsten Friedensbemühungen, wenigstens eine kurze Unterbrechung der Kämpfe in Aleppo zu erreichen, sind gescheitert. Während die Europäer weitgehend zum Zuschauen verdammt sind, wähnt sich Syriens Machthaber Assad zurück auf der Siegerstraße, den der deutsche Außenminister Steinmeier allerdings vor einem Trugschluss warnt.
Ich glaube, dass das Regime in Damaskus und diejenigen, die das Regime militärisch unterstützen, Russland und Iran einer Illusion unterliegen, weil automatisch Aleppo schon als der Wendepunkt in der syrischen Auseinandersetzung begriffen wird.
Keinesfalls bedeutet der Fall von Aleppo das Ende des Bürgerkrieges, warnte Steinmeier. Verbal angriffslustig gab sich beim EU-Außenministertreffen der französische Chefdiplomat Jean-Marc Ayrault, der Moskau für das Scheitern der Friedensverhandlungen verantwortlich machte. Es gibt auf russischer Seite eine Doppelzüngigkeit, eine Art permanenter Lüge. Auf der einen Seite sagen sie, wir verhandeln, wir werden zu einer Feuerpause kommen. Auf der anderen Seite setzt man den Krieg fort. So der französische Außenminister, der noch anfügte, es sei das Ziel Russlands, den syrischen Machthaber Assad zu retten und gleichzeitig Aleppo zu Fall zu bringen. Aber zu welchem Preis, zu welchem humanitären Preis, fragte Ayrault. Schon seit längerem werfen die Europäer Russland vor, bei den flächendeckenden Bombardements in Aleppo auf Zivilisten keinerlei Rücksicht zu nehmen. Vor wenigen Wochen diskutierte die EU in diesem Zusammenhang auch mal über Sanktionen gegen Moskau, doch derzeit sind die kein Thema mehr.
Auch die Amerikaner haben gesagt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehen sie keinen Sinn darin, diese Diskussion zu befördern.
Sowohl für den deutschen Außenminister als auch für seine EU-Kollegen steht jedenfalls fest. Eine Lösung dieses Konflikts auf dem Schlachtfeld wird es nicht geben, sondern nur eine am Verhandlungstisch. Als Beispiel führte Steinmeier die Weltkulturerbestadt Palmyra an. In die waren am Wochenende ein zweites Mal die Terrormilizen vom Islamischen Staat eingefallen. Die Schwäche des syrischen Regimes, so jedenfalls die Vermutung Steinmeiers, würde Russland und dem Iran eines Tages vor Augen führen, dass es keine andere Möglichkeit als eine Rückkehr an den Verhandlungstisch gebe.
Je eher, je besser. Je eher wir den Weg suchen, umso besser sind die Voraussetzungen dafür, dass solche Gespräche auch tatsächlich Erfolg haben.
Derzeit aber scheint Machthaber Assad durchaus daran zu glauben, dass er eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld in Syrien wird herbeiführen können. Was das für die Zivilbevölkerung bedeutet, hat er der Welt in den letzten Jahren hinlänglich vor Augen geführt.
Das war die fünfte schwere Terrorattacke binnen eines Jahres, die Istanbuler am Wochenende erlebt haben. Mindestens 44 Menschen sind bei diesem Doppelanschlag gestorben und die Furcht vor weiteren Attacken prägt die Atmosphäre im Land. Bundeskanzlerin Merkel hat der türkischen Regierung inzwischen Hilfe angeboten im Kampf gegen den Terrorismus. Und Staatschef Erdogan wiederum zeigt sich entschlossen, mit harter Hand zu reagieren. Was das heißt, erfahren wir jetzt im Bericht von Christian Buttgereit. Über 200 pro-kurdische Politiker wurden nämlich heute festgenommen und es gab Großrazzien im Kurdengebiet.
Überraschungsbesuch im Morgengrauen. Einsatzkräfte der Polizei stürmten in zahlreichen Städten Büros der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP. Landesweit werden 235 Mitglieder der legalen Partei festgenommen. Zurück bleiben völlig verwüstete Büros. Den HDP-Politikern wird Terrorpropaganda oder sogar Mitgliedschaft in der Terrororganisation PKK zur Last gelegt. Doch zu dem Istanbuler Doppelanschlag hat sich nicht die PKK bekannt, sondern eine Gruppe namens Freiheitsfalken Kurdistans, abgekürzt TAK. Für regierungsnahe Kräfte in der Türkei ist das aber ein und dasselbe, wie Saige Öztürk deutlich macht. Er ist Redakteur der Zeitung Sözcü.
Was sich TAK nennt, ist nichts anderes als die PKK. Wann immer Anschläge verübt werden, die in der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregen, erklärt die PKK, das sei nicht sie gewesen, sondern eine andere Organisation namens TAK. Und leider nimmt der Westen der PKK diesen Schwindel allzu oft ab.
Die logische Fortführung der Formel TAK gleich PKK lautet nach türkischem Regierungsverständnis PKK gleich HDP. Wäre das anders, meint Gesundheitsminister Recep Akdar, dann könnte sich die HDP ja von der PKK distanzieren und fordert genau das heute im Parlament von der HDP-Abgeordneten Phyllis Kerestecioglu.
Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Die Verantwortlichen dieses Anschlags sind ja bekannt. Würden Sie bitte folgenden Satz vom Rednerpult aus, an dem Sie gerade stehen, formulieren? Ich verurteile die niederträchtige Terrororganisation PKK und ihre Unterstützer. Wollen Sie diesen Satz bitte sprechen? Können Sie nicht wahr?
Seit 40 Jahren versuchen sie das Land mit einer Verurteilst-du-oder-verurteilst-du-nicht-Politik zu regieren. Wenn dieser Vorfall tatsächlich von der TAK vorgenommen wurde, dann verurteile ich mit Abscheu diese Tat.
Während die einen Politiker im Parlament streiten und die anderen von der Polizei verhaftet werden, spielen sich im ganzen Land traurige Szenen ab. Die 44 Todesopfer vom Samstag werden in ihren Heimatorten zu Grabe getragen. 36 Polizisten und 8 Zivilisten. Auch an der Anschlagstelle in Istanbul selbst versammeln sich Menschen. Heute Vormittag etwa die Botschafter und Gesandten vieler Staaten. Auch der deutsche Generalkonsul Georg Birgelen legt einen Kranz nieder. Der politisch eher links stehende Fanclub von Beşiktaş Istanbul hat für den Abend zu einem Marsch zum Stadion aufgerufen, unter dem Motto: Unser Stadtteil, unser Land, unsere Liebe.
Und auch das gehört zum Bild. Aus aller Welt kommen Bekundungen von Beileid und Solidarität Richtung Türkei. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen beispielsweise sagt heute, die brutalen und schändlichen Anschläge von Istanbul seien durch nichts zu rechtfertigen. Und weiter wörtlich, unser Bündnispartner weiß, dass wir gemeinsam gegen den Terror stehen. Aber was folgt noch aus den Anschlägen? Hier ist die Meinung von Ayça Tolun.
In der Türkei gab es in den letzten anderthalb Jahren 33 Anschläge. 446 Menschen haben ihr Leben verloren. Mehr als 2000 Menschen wurden verletzt. Zuletzt am Samstag der Doppelanschlag von Istanbul. Die Regierung schwört Rache, wie immer. nennt die Toten Märtyrer, auch wie immer. Dieses Mal aber wehren sich einige Familien. Ihre Angehörigen seien keine Märtyrer, die im Dienste des Landes gefallen sind, sondern Opfer. Opfer einer Regierung, die ihre Bürger nicht schützen kann oder will, sagen sie. Aber nur die wenigsten Türken erfahren auch davon, das auch wie immer. Denn in solchen Zeiten gibt es in der Türkei ohnehin keinen Platz für irgendeine Meinung, die über die von der Obrigkeit angesetzten Rache- und Vergeltungsschwüren hinausgeht. Es gibt auch keinen, der Verantwortung übernimmt. Keine Diskussion darüber, ob es Sicherheitsdefizite gab, obwohl seit Tagen auch offiziell vor Terroranschlägen gewarnt wurde. Niemand fragt, warum bei solchen Ereignissen immer als erstes eine Nachrichtensperre verhängt und das Internet verlangsamt wird. Und warum die äußerst schnellen und sofort in die Hunderte gehenden Festnahmen sich vorwiegend auf Kritiker konzentrieren. Man kann das alles bedauern, aber auch ablegen unter dem Motto »Andere Länder, andere Sitten«. Doch so einfach ist es nicht. Erstens gibt es den Flüchtlingspakt mit der Türkei. Die Entwicklungen in der Türkei berühren sehr wohl die politische und moralische Verantwortung Deutschlands. Außerdem, die 3 Millionen türkeistämmigen Einwanderer sind als Auslandswähler politisch und durch ihre familiären Verbindungen auch praktisch zutiefst in all diese Entwicklungen in der Türkei verstrickt. Wir kennen es bereits, heftig umstrittene Auftritte türkischer Spitzenpolitiker hier bei uns. Allen voran von Staatspräsident Erdogan, dazu die obligatorischen Folgedemonstrationen für oder gegen ihn und seine Regierung. Im Frühsommer soll es in der Türkei das Referendum zum Wechsel ins Präsidialregime geben. Wir können also erwarten, dass in den nächsten Monaten türkische Spitzenpolitiker wieder mal türkische Innenpolitik auf deutschem Boden betreiben werden. Bei dieser spannungsgeladenen Situation werden wohl auch bei uns in Sachen Türkei die Nerven auf Dauer blank liegen. Auf allen Seiten.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Ayça Tolun. Es gibt einen Wachwechsel in den USA und damit ist diesmal nicht Donald Trump gemeint. Heute tritt in New York der neue UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sein Amt an. Der bisherige Amtsinhaber Ban Ki-moon geht, 72-jährig, in Rente. Der südkoreanische Diplomat hat 10 Jahre lang an der Spitze der Vereinten Nationen gestanden. Georg Schwarte, unser Korrespondent, über die UNO-Sitzung, auf der der Wechsel vollzogen worden ist.
The 60th plenary meeting of the General Assembly is called to order.
Der Hammer fiel. Ein letztes Mal wohl im Beisein des amtierenden UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon. 10 Jahre an der Spitze. Jetzt saß er oben neben dem Präsidenten der UN-Vollversammlung und hörte, wie sie ihn feierten, lobten und ehrten.
Over the last 10 years.
In den vergangenen 10 Jahren hat er die UN mit standhaftem Einsatz fürs Gute und unermüdlichem Dienst für die Menschheit geführt. Der Präsident der UN-Generalversammlung, Thompson, machte den Anfang. 10 Jahre Ban Ki-moon. Sein Nachfolger saß unten im Saal, Antonio Guterres, und hörte, was der noch bis zum 31. Dezember amtierende Vorgänger erreicht hatte. Ein Klimaabkommen, eine Nachhaltigkeitsagenda 2030, mehr Rechte für die LGBT-Gemeinde und vor allem auch das, mehr Gleichberechtigung für die Frauen weltweit.
He championed numerous campaigns relating to women's rights and was the first Secretary General in history to identify as a feminist.
Der erste UN-Generalsekretär der Geschichte, der ein Feminist sei. Da musste sogar Ban lächeln, Ban Ki-moon. Er selbst nennt sich ein Kind der Vereinten Nationen. Als Kind nämlich erlebte er, wie konkret diese Weltgemeinschaft im kriegszerstörten Korea ihm und seiner Familie half, wie er dann in seiner Abschiedsrede selbst erzählte.
UN aid fed us. UN textbooks.
UN-Hilfe hat uns ernährt, UN-Bücher uns gelehrt, UN-Solidarität hat uns gezeigt, wir sind nicht allein. Für mich ist die Macht der UN niemals abstrakt oder akademisch, es ist die Geschichte meines Lebens.
Was never abstract or academic. It is a story of my life.
10 Jahre Ban Ki-moon. Neuer Terror, die größte Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg, Seuchen und Kriege. Die Herausforderungen für den 8. Generalsekretär waren enorm und die Welt klang dankbar heute in der UN-Generalversammlung und dankte ihm, dem stillen Südkoreaner, ein Leuchtfeuer der Hoffnung gewesen zu sein und die UN eben dazu gemacht zu haben, so die amerikanische UN-Botschafterin Power.
We are so grateful to Secretary General Ban Ki-moon for his service and for doing so much to make the United Nations into the beacon of hope he has always seen it to be. I thank you.
Und dann standen die Vorsitzenden der wichtigsten UN-Einrichtungen und Ausschüsse, der Präsident und der Premierminister Portugals als Ehrengäste vorn vor dem Rednerpult, als Antonio Guterres, der ehemalige UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, seinen Eid auf die UN-Charta als neunter UN-Generalsekretär schwor. Amtsbeginn 1. Januar 2017.
I, Antonio Guterres, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations.
Congratulations.
So klang das vor ein paar Minuten in New York. Zurück in Deutschland. Vor 14 Tagen erst hat die Bundesregierung zugestimmt, 40.000 Artilleriezünder über Frankreich nach Saudi-Arabien zu liefern. Und das ist nur ein Beispiel für deutsche Rüstungsexporte. Die Kirchen in Deutschland kritisieren diese Exporte heute scharf. Vor allem dann, wenn sie in Staaten gehen, die nicht der EU oder der NATO angehören. Den kirchlichen Rüstungsexportbericht fasst Volker Schaffranke zusammen, zumal es sofort Reaktionen der Opposition gab.
Seit 20 Jahren gibt es den Rüstungsexportbericht der beiden großen Kirchen in Deutschland. Und wie so häufig stellt die gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung auch in diesem Jahr der jeweiligen Bundesregierung kein gutes Zeugnis aus. Karl Jüsten von der katholischen Kirche macht klar, auch im Jahr 2015 und im ersten Halbjahr 2016 hat es zu viele Waffengeschäfte gegeben.
Die Einzel- und Sammelausfuhrgenehmigungen sind mit insgesamt 12,8 Milliarden Euro gegenüber dem Vorgängerjahr um 96% gestiegen.
Und haben sich damit fast verdoppelt. Sogenannte Drittstaaten, also jene, die weder in der EU noch in der NATO sind, haben davon am meisten profitiert. Auffällig, Empfängerland Nummer 1 war 2015 Katar. Der kleine Golfstaat erhielt Munition und Panzer aus deutscher Produktion im Wert von 1,6 Milliarden Euro. Auch Saudi-Arabien steht auf der Liste der Rüstungsexporte ganz weit oben. Dazu muss man wissen, beide Länder beteiligen sich am Krieg im Jemen. Katar unterstützt weltweit Islamisten.
Der Anteil der Drittstaaten, die weder der NATO noch gleichgestellten Staaten angehören, liegt für die Einzelausfuhrgenehmigungen bei 59%.
Dabei hat die Große Koalition eigentlich einen politischen Grundsatz gefasst. Exporte in Drittstaaten, erst recht in Kriegs- und Krisenregionen, sollen nur in begründeten Einzelfällen erfolgen. Martin Dutzmann von der evangelischen Kirche meint, das waren zuletzt eindeutig zu viele begründete Einzelfälle.
Wir sagen nicht in Bausch und Bogen, das darf es überhaupt nie und niemals geben, sondern wir plädieren für ein differenziertes Hinschauen.
Beide Kirchen wollen ein neues Gesetz mit mehr Transparenz bei Rüstungsgeschäften und eine stärkere Kontrolle des Bundestages, so Martin Dutzmann.
Wir brauchen eine Revision der gesetzlichen Grundlagen.
Bisher entscheidet nämlich über Rüstungsexporte der Bundessicherheitsrat, ein Gremium, das Teil der Regierung ist. Unterstützung bekommen die Kirchen vom linken Politiker Jan van Aken. Der Bundestagsabgeordnete ist Experte in Sachen Rüstungskontrolle.
Im Moment ist es alles aus der Tasche geregelt. Da kann die Bundesregierung eigentlich am Ende machen, was sie will. Und am Ende liefert sie immer diese Rüstungsgüter in alle Welt. Ein Gesetz ist eine gute Idee, aber der entscheidende Knackpunkt ist, was steht drin. Ich bin dafür, dass auch einige ganz klare Verbote da drin stehen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Silvesternacht 2015 in Köln war skandalös. Mehrere hundert Frauen wurden bedrängt, betatscht, beraubt, sexuell genötigt. Solche Vorkommnisse soll es nicht mehr geben. Das hat sich die Kölner Polizei fest vorgenommen und so verzehnfacht sie ihre Einsatzkräfte am 31. Dezember dieses Jahres. Und das ist nicht alles. Der Jahreswechsel steht diesmal unter dem Zeichen eines rund erneuerten Sicherheitskonzepts. Markus Schmitz kennt die Einzelheiten.
Die Stadt Köln hat extra in den größten Saal des Rathauses geladen, um die vielen Informationen bekannt zu geben. Die Sitzplätze in diesem Saal waren alle belegt. So groß ist das Interesse an den Vorbereitungen. Auch ausländische Journalisten waren dabei. Die Botschaft der Stadtverwaltung und der Polizei ist eindeutig. In Köln darf es zum Jahreswechsel keine Zwischenfälle geben. Eine Maßnahme stand schon sehr früh fest in diesem Jahr, sagt Oberbürgermeisterin Henriette Reker.
Wir haben als Konsequenz der Erfahrung des vergangenen Jahres für die unmittelbare Domumgebung mit dem Roncalliplatz und dem Westportal eine böllerfreie Zone eingerichtet.
Polizeipräsident Jürgen Mattis ist nach der Entlassung seines Vorgängers wegen der Chaosnacht von Köln ins Amt gekommen. Vom ersten Arbeitstag an plante er den Jahreswechsel. Schon früh machte er klar, wie umfangreich die Präsenz seiner Beamten aussehen soll.
Ich habe bereits im Juni diesen Jahres die Einrichtung eines Planungsstabes und die größtmögliche Verfügbarkeit für das Personal für den Jahreswechsel angeordnet.
Es sind mehr als 1500 Beamte der Landespolizei im Einsatz. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr waren rund 150 vor Ort. Und dazu kommen noch etliche Kräfte der Bundespolizei, die für Bahnhof, Züge und Gleise zuständig sind. Der Bereich rund um den Dom ist an Silvester eine Schutzzone. Es gibt hüfthohe Zäune, an denen die Menschen nach Böllern oder gefährlichen Gegenständen kontrolliert werden. Die Hohenzollernbrücke, auf der es im vergangenen Jahr auch zu chaotischen Szenen kam, wird diesmal gesperrt sein. Überall in der Stadt sind vor und nach dem Jahreswechsel Polizisten unterwegs. Sollten an anderen Stellen als am Bahnhof verdächtige Gruppen auffallen, werden Polizisten, so ist es angekündigt, schnell verlagert, um die Kollegen zu unterstützen. Der Bahnhofsvorplatz ist in diesem Jahr taghell erleuchtet. Viele neue Überwachungskameras kontrollieren den Platz. Am Dom gibt es am Silvestertag die Lichtinstallation eines Berliner Künstlers. Die Stadt hatte über Monate versucht, eine Veranstaltung am Dom auf die Beine zu stellen. Erst spät kam die Entscheidung, dass es nicht nur ein kleines Bühnenprogramm geben wird, sondern eben eine Installation mit viel Licht und auch Ruhe. Sphärische Klänge sollen zu hören sein, während Plätze und Gebäude angeleuchtet werden. Die Besucher sollen in die Installation eintauchen, so sagt es der Künstler. Für Köln ist das etwas Neues. Von 22.30 Uhr an soll dann auch ein Gospelchor singen. Silvester in Köln, so versprechen es. Polizei und Stadt soll nicht nur sicher, sondern auch schön werden.
Nun nach Luxemburg. Das gilt ja traditionell als Steuerparadies und das merkt man nicht nur an den Benzinpreisen. Steuern vermeiden war jahrzehntelang ein Kerngeschäft im Großherzogtum. Bekannt geworden sind auch etliche fragwürdige und rufschädigende Steuerdeals. Stichwort LuxLeaks. Und das dazugehörige Berufungsverfahren vor Gericht hat heute Nachmittag begonnen. Es geht gegen Whistleblower, die Fans und Unterstützer haben. Und das konnte man heute gut hören.
Merci. Merci Edouard, merci Antoine, merci.
Danke Edouard, danke Antoine, singen die Unterstützer vor dem Gerichtssaal. Auf ihren Plakaten steht Schutz für die Whistleblower und Steuergerechtigkeit, danke Antoine. Fast wie Popstars verehren sie in Luxemburg die Whistleblower bei der Ankunft am Gerichtssaal. Dabei sind Antoine Deltour, Raphael Allais und der Journalist Edouard Perrin angeklagt, wegen Diebstahls und Verletzung der Geschäftsgeheimnisse. In der ersten Runde des Prozesses im Juni dieses Jahres hatte ein Luxemburger Gericht die beiden Hauptangeklagten zu Haft- und Geldstrafen auf Bewährung verurteilt. Der französische Journalist, der die Dokumente von ihnen bekommen und zuerst veröffentlicht hatte, war freigesprochen worden. Nun stehen sie wieder vor Gericht. Beide Seiten, Staatsanwaltschaft und Angeklagte, hatten Berufung beantragt. Auch heute wieder der Ruf nach Freispruch für die Angeklagten. Auch vom grünen Europaabgeordneten Sven Giegold.
Also diese Gerichtsverhandlung heute ist ein absurdes Schauspiel. Während ein Journalist und zwei Whistleblower vor Gericht stehen, ist derjenige, der sich diese Steueroase ausgedacht hat, heute Präsident der Europäischen Kommission.
Gemeint ist Jean-Claude Juncker. Früher luxemburgischer Premierminister. Als LuxLeaks, so heißen die Enthüllungen, öffentlich wurden, geriet Juncker als Kommissionspräsident hart in die Kritik. Und darum geht es. Internationale Konzerne wie Apple, IKEA und Pepsi haben mit Luxemburg unter Junckers Regierung Steuerdeals geschlossen. Das geht aus den veröffentlichten Dokumenten der Whistleblower hervor. Mit diesen Steuerdeals haben sie teilweise unter 1% Steuern bezahlt. Ein Problem für ganz Europa, meint Giegold.
Solche Marktverzerrungen, wie etwa durch aggressiven Steuerwettbewerb, schaden auch dem fairen Wettbewerb. Und deshalb ist es besser, wenn Whistleblower überall in Europa geschützt sind.
In einem offenen Brief an die Angeklagten unterstrichen mehr als 100 Europaabgeordnete ihre Unterstützung der Whistleblower. Die LuxLeaks-Veröffentlichungen hätten auf Transparenz und Steuergerechtigkeit aufmerksam gemacht und den Druck erhöht. Auch Transparency International forderte einen Freispruch der Angeklagten.
Bericht von Dominik Lippe. Fußball jetzt. Eklatant erfolglos in der Bundesliga präsentiert sich der VfL Wolfsburg. Erst vorgestern gab es eine 5:0-Klatsche bei Bayern München. Unterm Strich heißt das nur 10 Punkte aus 14 Spielen. Der Abstieg droht und der Trainer ist ja schon ausgetauscht. Heute haben die Verantwortlichen eine weitere Reißleine gezogen. Manager Klaus Allofs muss gehen. Aus Wolfsburg, Christopher Klein.
Es ist für mich persönlich ein trauriger Tag. Mit diesen Worten wird Klaus Allofs in einer Mitteilung des VfL zitiert. Der Aufsichtsratsvorsitzende Francisco Garcia Sanz begründete die Entscheidung damit, dass der Verein sich nach eingehender Analyse zu einem Neuanfang auf dieser Position entschieden habe. Der sportliche Absturz des VfL, vom Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer zum Abstiegskandidaten, wurde zuletzt mehr und mehr Allofs angelastet. Auch weil seine Entlassung von Trainer Dieter Hecking und die Beförderung von Valerian Ismail zum Chefcoach keine sportliche Wirkung zeigte. Allofs war im November 2012 nach Wolfsburg gekommen. Gemeinsam mit Hecking führte er den VfL im Sommer 2015 zum DFB-Pokalsieg und der Vizemeisterschaft. Als Nachfolger werden unter anderem Horst Held, Matthias Sammer und Jens Todt gehandelt.
Das war das Echo des Tages. Schönen Abend noch. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.